Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie noch einmal begrüßen aus Fernost zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 29. April 2024. Sie erleben gerade bei dieser Aufzeichnung einen dieser atemberaubenden Sonnenaufgänge hier an einer vietnamesischen Lagune in der Mitte des Landes, unweit der alten Kaiserstadt Hue, über die ich schon einiges berichtet habe. Etwas bleibt noch nachzutragen. Der Revolutionsführer Ho Chi Minh ist übrigens in Hue, in der alten kaiserlichen Zitadelle, in die Schule gegangen. Das allerdings hat ihn nicht gehindert, die ganze Traditionsverbundenheit, das hat ihn nicht daran gehindert, später zum traditionszertrümmernden Kommunismus überzutreten. Ho Chi Minh, eine hochinteressante, auch schillernde Figur natürlich der vietnamesischen Geschichte, die hinter vorgehaltener Hand zum Teil auch etwas kritisiert wird. Nicht so sehr er persönlich. Man beurteilt das vor allem im Süden Vietnams vielleicht so, dass Ho Chi Minh selber ein Intellektueller, ein hochgelehrter und auch hochkluger und sehr schlauer Politiker gewesen sei. Aber die Entscheidung, den Kommunismus hier nach Vietnam zu importieren aus Russland und aus China, das sei eine Fehlentscheidung gewesen, vor allem deshalb, weil einfach die Ausbildung damals der Leute nicht ausgereicht hätte, um diese Ideologie wirklichkeitsverträglich in die Praxis umzusetzen. Da seien eben sehr, sehr viele Fanatiker auf Ho Chi Minh gefolgt und er selber sei am Spätherbst sozusagen seiner Laufbahn auch abgesetzt, in den Hintergrund gedrängt worden von den kommunistischen Kadern, die dann nach ihm kamen. Ungeachtet dessen, als Schweizer wollen wir uns da nicht zu sehr einmischen in diese internen Angelegenheiten, jedenfalls interessant, dass eben dieser Ho Chi Minh auch hier in Hue, an dieser Stätte der Tradition, der Bildung, der Religion und auch ja, des kaiserlichen Vietnam seine ersten Schuljahre besucht, seine ersten Schuljahre durchlebt hat. Kommen wir zu den Nachrichten. Was ist da an Interessantem passiert? Ich habe mich gefragt bei der Lektüre, wo bleibt eigentlich der Aufschrei, wenn die USA den chinesischen Internet- und Social-Media-Dienst TikTok verbieten wollen. Jedenfalls solange die Chinesen da entscheidend mitmischen, beziehungsweise solange als diese Firma chinesischen Ursprungs ist. Was wäre für eine Hölle los, meine Damen und Herren? Stellen Sie sich das einmal vor, wenn China jetzt nun plötzlich beschlösse, Facebook, Twitter und YouTube abzustellen, einfach mit der Behauptung, da würden Daten gesammelt, also seien das Spionagenetzwerke, die da im Internet ausgelegt würden. Das könnten die genauso gut vorbringen wie die USA. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es eben zwingend nicht das Gleiche. Auch nicht, wenn die beiden Präsidentschaftsrivalen in den USA, Trump und Biden, dasselbe tun. Denn Trump wurde bei seiner China-kritischen Zollpolitik arg zerzaust, während jetzt Biden diese Politik zum Teil übernimmt und die Zölle noch zusätzlich erhöhen will. Am Wochenende wurden Stimmen von Ukraine-Kommandanten bekannt, die davor warnen, dass der Donbass bis Oktober fallen könnte. Ohne die notwendigen Soldaten sind auch die 61 Milliarden US-Dollar, die eben bewilligt worden sind, nutzlos. Die Soldaten gehen aus, weil die Moral schlecht ist und weil vom Westen keine Truppen eingesetzt werden können, ohne die Situation ganz eskalieren zu lassen. Der Bestand der Brigaden auf einer Front von 1500 Kilometern sei vielerorts auf 30-40% geschrumpft. Die Hilfe könnte zu spät kommen und obendrein hat der neue Kommandant der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Syrsky, übrigens in der Nähe von Moskau geboren, was zeigt, dass eben die Geschichte der Ukraine Ukraine und Russlands etwas enger verzahnt sein könnte, als das jetzt die Nationalisten in Kiew gerne wahrhaben möchten und uns auch weismachen wollen. Er hat bei den Soldaten einen schlechten Ruf, dieser Oleksandr Sirski. Er hat viele Menschen mit schlechter Ausrüstung und zu wenig Munition in Kampfmissionen und in den sicheren Tod geschickt und sich damit den wenig ehrenvollen Titel schlechter zugezogen. Propaganda, Missbrauch und die Verheizung junger Menschen ist ein Dauerthema im Krieg, übrigens auch im Vietnamkrieg, den ich Ihnen zu studieren unbedingt empfehle, auch als Inspirations- und Aufrüttelungskulisse für die heutigen kriegerischen Auseinandersetzungen. Ich bin gerade daran, Mark Bowdens großartiges Buch über Hue 1968 da zu studieren, brillant geschrieben, mit großem Detail und Insiderwissen, übrigens aus unterschiedlicher Perspektive, aus der Sicht amerikanischer Kriegsbeteiligter, aus der Sicht aber auch von vietnamesischen Kriegsteilnehmern, sowohl im Süden wie im Norden. Und was besonders auffällt, ist die sehr kritische Sicht, die Mark Bowden hier auf den damaligen Oberbefehlshaber in Vietnam wirft, auf Westie, auf General William C. Westmoreland, dem ja später danach nachgewiesen werden konnte, dass er die Daten fälschen ließ, beziehungsweise auch durch Auslassungen ein gezielt falsches Bild der Entwicklung hier im Kampf- und Kriegsgeschehen in die Heimat funkte und so natürlich auch die Öffentlichkeit an der Nase herumführte. Interessant auch, ebenfalls bemerkenswert mit Blick auf den Vietnamkrieg, das war eine Heldenstunde des amerikanischen Journalismus, denn es waren die US-Journalisten, eben damals noch nicht eingebettet wie heute, auch noch nicht woke und von Haltungsjournalismus sozusagen ideologisch festgezurrt und fix gepolt. Sie haben eben damals einfach noch berichtet, vor allem von der Front, vor allem auch aus der zweiten, dritten, vierten Etage des amerikanischen Offizierskorps. Und da haben sie dann eben sehr interessante Meldungen und Berichte bekommen, die eben das Gegenteil von dem ausgedrückt haben, was da an der Spitze jeweils in den Five-Hour-Follies, wie sie sich nannten, Five-Hour-Follies, die 5-Uhr-Abend-Briefings, die Follies, also die Verrücktheiten, die dort verbreitet wurden, die dem eben krass widersprochen haben. Und am Ende, müssen wir sagen, verdankte die Welt damals den US-Reportern ein authentischeres Bild des Kriegsgeschehens. Das ist heute ganz anders. Unsere Berichterstattung ist viel stärker kontrolliert über den Krieg. Sie können beispielsweise, wenn Sie in der Ukraine als Reporter unterwegs sind, sind Sie eingebettet, entweder auf der ukrainischen oder auf der russischen Seite. Ich kenne jetzt keine westlichen Reporter, die auf der russischen Seite eingebettet wären. Alle sind von den Ukrainern da eingespannt. Und da weiß ich also aus eigener Erfahrung von Leuten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, dass denen klipp und klar zu verstehen gegeben wurde, dass es überhaupt nicht erwünscht sei, dass man da kritisch Berichte nach Europa schicke. Ein Berichterstatter hat mir sogar gesagt, sein Leben sei in Gefahr, wenn da herauskäme, dass er für eine Zeitschrift arbeite, in der jetzt nicht einfach nur 24 am Stunden am Tag die ukrainische Kriegspropaganda verbreitet würde. Und das muss, meine Damen und Herren, das muss jeden einfach sehr, sehr misstrauisch machen. Und es fällt einfach umso krasser aus und auf, je mehr man sich eben da etwas vertieft in die Geschichte des Vietnamkriegs, vor allem in die glorreiche Geschichte des US-Journalismus in diesem Krieg. Wir waren bei Oleksandr Sirski, der bei den ukrainischen Soldaten einen schlechten Ruf genießt, weil er eben so viele Menschen mit unzureichender Munition in Kampfgefechte und dann auch in den Tod geschickt hat, haben ihm seine Soldaten den Namen der Schlechter vermittelt. Laut der Bild-Zeitung zeigen Deutschlands Marine und Luftwaffe im Pazifik Präsenz gegen chinesische Drohgebärden. Am 7. Mai stechen die Fregatte Baden-Württemberg, Deutschlands modernstes Kriegsschiff, und der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main in See mit Kurs auf das Südchinesische chinesische Meer. Dort bedrohe China mit Muskelspielen und Machtansprüchen seine Nachbarn. Zusätzlich fliegen die deutschen Eurofighter mit japanischen Kampfjets die Mission Nippon Skies im Norden Japans. Noch nie zuvor hat die Luftwaffe so nahe an der Grenze zu China geübt. Richtig heikel werde es aber danach. Die beiden Kriegsschiffe fahren durch den westlichen Pazifik entlang internationaler Schifffahrtsrouten und durchqueren dabei das südchinesische Meer. China sieht die Meerenge zwischen dem chinesischen Festland und der demokratischen Insel Taiwan als sein Territorium an. Wenn westliche Kriegsschiffe die Straße passieren, um Taiwan im Konflikt mit China symbolisch beizustehen, reagieren Chinas Kommunisten zuverlässig erbost. Während das Verteidigungsministerium eher Zustimmung für die China-Ärgerroute signalisiert, soll das Auswärtige Amt auf der Bremse stehen. So gibt es noch keine offizielle Entscheidung über die genaue Strecke. Was sicher ist, aber ist die Tatsache, dass die chinesisch-deutschen Beziehungen durch diese Kriegsspiele in Fernost weiter belastet werden. Und als Schweizer fragt man sich einfach, ist das eine Politik, die von einer Mehrheit der Deutschen getragen wird, von einem Deutschland, das ähnlich wie Vietnam eine traumatisierende Erfahrung von Kriegen hinter sich hat. Wenn Sie hier mit Leuten sprechen, dann sagen die Ihnen, die entscheidende Botschaft und das entscheidende Bedürfnis der vietnamesischen Bevölkerung, ob Nord oder Süd, sei es, in Frieden zu leben und nicht mehr Kriege führen zu müssen und auch ja nicht sich so zu verhalten, dass man andere zu Kriegen oder zu Aggressionen provozieren könnte. Vielleicht wäre das auch eine Haltung, eine Denkweise. Haltung ist ja sehr en vogue derzeit in Deutschland. Vielleicht wäre das auch eine Haltung, an der man sich etwas inspirieren könnte. Spekulationen und Umfragen über das aktuelle Abschneiden der AfD bei den Wählern. Die Bild-Zeitung vermeldet, Wähler wenden sich ab, Krise größer als gedacht, AfD-Absturz. Der Spionageskandal bei der AfD bringe die Rechtsaußenpartei unter Druck. Gian Guo, 43, Mitarbeiter von Europaspitzenkandidat Maximilian Kra, 47, soll für Chinas Geheimdienst spioniert haben. Abgeordneter Peter Bistron, 51, wird verdächtigt, von einem Kreml-Netzwerk Geld kassiert zu haben. Seit Jahresbeginn hat die AfD im INSA Sonntagstrend bereits 5 Punkte eingebüßt, stürzte von 23 auf 18% ab. Geht der Trend weiter nach unten? Bild fragte Deutschlands führende Meinungsforscher, Insta-Chef Hermann Binkert, erwartet, dass die Affäre die AfD-Stimmen kosten wird und sagt, die AfD unterstellt Politikern anderer Parteien gerne den Verrat an deutschen Interessen. Entsprechend schadet ihr der Verdacht, dass Mandatsträger aus ihren Reihen für China und Russland käuflich sind. Und das sei nur das Jüngste der Probleme. Binkert, Zitat, der Rückgang der AfD seit Jahresbeginn ist zu guten Teilen auf das Bündnis Sarah Wagenknecht BSW zurückzuführen und das Thema Wirtschaft gewinnt an Bedeutung, davon profitiere aktuell die Union. Am berühmten Korrespondentendinner in Washington teilte Präsident Joe Biden bzw. seine Gagschreiber gegen Donald Trump aus. Zitat, ich bin ein erwachsener Mann, der gegen einen 6-Jährigen antritt. Draußen protestierten die Pro-Palästinenser-Fraktionen. Biden wurde auch ernst, als er sagte, er fordere nicht auf, eine bestimmte Partei zu wählen, aber man müsse die Demokratie erhalten. Den Witz des Abends machte allerdings der Komiker Colin Jost mit der ebenfalls anwesenden Schauspielerin Scarlett Johansson verheiratet, als er sagte, ich will nicht behaupten, dass die beiden Kandidaten alt sind, aber Jimmy Carter denkt sich, vielleicht könnte ich das Ding gewinnen. Das Korrespondentendinner in Washington, vor allem auch für eingebettete Washingtoner Aficionados und altgediente, nicht allzu regierungskritische Journalisten. Mehr als 1000 Islamisten haben in Hamburg die Errichtung eines Kalifats gefordert. Die Innenbehörde hat die Demo nicht verhindert. Dabei liegt laut Welt in der ungehinderten Präsenz der Islamisten auf der Straße die größte Gefahr. Salafisten und Hamas-Anhänger wollen gar nicht dazugehören zur deutschen Wertegemeinschaft. wie es die CDU etwas naiv formuliert. Unsere Werte, die stehen eben nicht so hoch im Kurs bei diesen Salafisten und Hamas-Anhängern, sondern diese wollen ihre Ideologie allen anderen aufzwingen. Dabei muss der Staat seine Grundregeln des Zusammenlebens durchsetzen. Daran kann kein Zweifel bestehen. Meine Damen und Herren, mit diesen Worten und mit diesen Bildern verabschiede ich mich fürs Erste hier aus Vietnam. Ich weise noch auf eine Sondersendung hin, die wir heute ausstrahlen werden. Am Wochenende habe ich einiges erzählt über Hue, über den Krieg, über die Zitadelle, über dieses fürchterliche Geschehen, auch anhand des großartigen Buches von Mark Bowden, Hue 1968. Heute Mittag, schätzungsweise, werden meine Kollegen dann eine weitere Einschaltung hier freigeben. Und zwar führe ich dort ein Interview mit einem hochinteressanten Ehepaar vietnamesischer Herkunft. Die beiden haben in der Schweiz gelebt. Der Mann war Banker bei der UBS, seine Frau eine Künstlerin aus kaiserlicher Familie stammend. Sie sind hierher zurückgekommen, haben ein Landstück gekauft am Fluss. Das war Sumpfgebiet damals. Sie haben das komplett urbar gemacht und dort ein wunderschönes Anwesen erbaut, das der vietnamesischen Tradition huldigt und auch der Völkerverständigung mit kulturellen Veranstaltungen. Davon wird dann zur Mittagszeit die Rede sein. Bleiben Sie dran. Wir melden uns zurück hier aus Vietnam. Einen wunderschönen guten Morgen und einen fantastischen Start mit tollen Sonnenaufgangsbildern in diese neue Woche. Machen Sie es gut. Ich melde mich zurück.